Die meisten Stühle an ihrem Tisch waren leer. Normalerweise waren die Kantinen und Speisesäle in der Zeit zwischen den Schichtwechseln und während der Mittagspausen überfüllt, aber an diesem Morgen war der große Speisesaal auf Ebene 17 fast ausgestorben. Das letzte Mal, dass Handesio während der Hauptspeisezeit so viele freie Stühle gesehen hatte, war während der ersten Wochen gewesen. Damals mussten die Techniker nach einem langen Aufstieg aus den Eingeweiden der Station ständig nach freien Plätzen Ausschau halten und dazu noch die übrig gebliebenen unbeliebten Speisen zu sich nehmen. Verärgert darüber hatten sie einmal recht früh ein Team hochgeschickt, das ein Strahlungsdeck vortäuschte. Anschließend hatten sie das ganze Personal der oberen Decks evakuiert, so dass die Ingenieure das Essen ihrer Wahl in Ruhe und Bequemlichkeit genießen konnten. Das Funkgerät an ihrem Gürtel piepte. Sie warf einen Blick darauf. Es war Turak. Der Code, den er sandte, war die Aufforderung, ihn so schnell wie möglich zu kontaktieren. »Jawohl, Sir«, meckerte sie und sorgte so dafür, dass jeder zufällige Ohrenzeuge annehmen musste, Jetanian hätte sie zu sich gerufen. Sie trank den Rest ihres Kaffees in einem Zug, stand auf und brachte ihren Teller zu dem Geschirrrückgabeschalter, wo sie ihn halb voll stehen ließ. Sie drehte sich um und stieß beinahe mit Lieutenant Ming Xiong, dem AA-Offizier, zusammen, der in letzter Zeit interessanterweise zu einer recht großen Anzahl von hochrangigen Treffen mit Jetanian und Reyes eingeladen worden war. Xiong sah auf den Teller, den Sandesio hatte stehen lassen. »Kein Hunger heute Morgen?« »Ich bin auf Diät«, sagte Sandesio. »Sagen Sie nichts«, sagte er. »Ist es die »Lass alles für Botschafter Jetanian fallen« Diät?« Sie nickte kurz. »Aha, Sie haben von ihr gehört?« »Wer nicht?« Er lächelte sie schüchtern an und trat von einem Bein auf das andere. Schließlich unterbrach er den Augenkontakt und sah auf die Essensausgabe. »Ich schätze, ich stelle mich besser an, bevor Faber alle Eier aufisst.« Er blickte sie wieder an. »Ich schätze, das ist eine gute Idee.« Sie ging an ihm vorbei. »Genießen Sie Ihr Frühstück, Lieutenant.« »Sie auch«, erwiderte er und korrigierte sich dann hastig. »Ich meine, ich hoffe, das haben Sie bereits. Sie wissen schon, also ein angenehmes Frühstück gehabt.« Sie drehte den Kopf zu ihm und warf dabei ihr glattes, zimtfarbenes Haar durch die Luft. Über ihre Schulter warf sie ihm einen flirtenden Blick zu. Er schloss mit einem einfachen »Schönen Tag dann noch!« »Ihnen auch, Xiong!« Als sie den Speisesaal verließ, fühlte sie, wie er sie beobachtete. Trotz der Kürze ihrer wenigen Treffen war ihr von Anfang an klar gewesen, dass er sie attraktiv fand. Dummer Mensch, er hat ja keine Ahnung, worauf er sich da einlassen würde. Einige Minuten später erreichte Sandesio ihr Büro. Sie öffnete ihr verborgenes Kommunikationsmodul leise auf dem Schreibtisch und die zornige Miene von Botschafter Lugok erschien auf dem Schirm. Seine Stimme war laut genug, um die Lautsprecher des Geräts zu überlasten.
»War Ihre Akte über Karomir ein schlechter Witz?«
Sie drehte die Lautstärke der Lautsprecher herunter. »Anscheinend ist Ihr erstes Treffen nicht so gut gelaufen.«
»Sie hätte mir fast mal ein Yoda-Mach abgeschnitten.«
»Ich habe Sie ja gewarnt, dass sie aggressiv ist«, sagte Sandesio mit einem bösen Blitzen in ihrem Blick. »Sagen Sie mir nur, haben Sie sie unterschätzt, weil sie ein Mensch oder weil sie eine Frau ist?« Man sah Lugoks Gesicht seine Verärgerung an.
»Seien Sie nicht dumm, Lokal. Ich würde niemals eine Frau unterschätzen.«
»Gut zu wissen.« In einem ruhigeren Tonfall fuhr sie fort. »Meine Zeit ist knapp, Botschafter. Was kann ich für Sie tun?«
»Was unternimmt die Föderation, um zu erfahren, wer Ihr Schiff zerstört hat?«
»Die Enterprise macht sich bereit abzulegen«, sagte Sandesio, »wahrscheinlich noch heute.« Eine Falte der Verwirrung erschien auf seiner Stirn.
»Heute noch? Es gab bislang keine Bekanntmachung.«
»Die Sternflotte hält das wahrscheinlich noch unter Verschluss, aber niemand aus der Alpha-Schicht der Raumdock-Crew war heute Morgen beim Frühstück. Sie müssen schon während der Gamma-Schicht zum Dienst gerufen worden sein.«
»Interessant«, sagte Lugok. »Wissen Sie, wo die Bombe zerstört wurde?«
»Noch nicht.« Sie transferierte eine Datei über einen sicheren Kanal. »Ich sende Ihnen eine Liste von 6 Sternsystemen, die es wert sein könnten, wenn man sie in den nächsten Tagen genauer beobachtet.«
»Was sind Ihre Auswahlkriterien?«
»Die Reichweite der Bombe in 78 Stunden bei maximaler Warp-Geschwindigkeit, koordiniert mit der Präsenz von Planeten der Klasse M sowie der Ursprung des Subraumfunkverkehrs in den letzten 3 Monaten.«
»Sehr gut«, sagte Lugok. »Teilen Sie mir mit, wenn die Gespräche mit dem Abgesandten der Tullianer wieder aufgenommen werden.«
»Wie Sie befehlen.« Sie verabschiedeten sich mit Quappler und beendeten die Verbindung. Sandesio schob ihre geschlossene Aktentasche unter ihren Tisch. Sie aktivierte ihren Computer, checkte ihren morgendlichen Terminkalender und ging dann zur Tür, um nach jemandem Ausschau zu halten, der ihr eine Tasse dieses verwässerten, kaum koffeinhaltigen terranischen Gesöffs besorgen konnte. Es würde ein langer Tag werden und schwacher menschlicher Kaffee war besser als gar keiner. Ihr sorgsam ausgeklügelter Plan wurde von einer allzu vertrauten Stimme der Autorität zerstört.
»Mr. Desio«,
sagte Jetenien, der vorm Türeingang stand, in seinem Lieblingstonfall von spitzbübischer Überlegenheit.
»Erlauben Sie mir, Ihnen dafür zu danken, dass Sie Akela Karome als unsere neue Abgesandte für die klingonische Delegation empfohlen haben.«
»Gern geschehen«, sagte sie. Der große Chilone ignorierte sie.
»Bis heute stand ich ja vor dem Problem, einen politischen Dialog mit den Klingonen aufrechterhalten zu müssen, während ich gleichzeitig gerne ihrem Chefrepräsentanten mit gewaltsamer Kastration drohen wollte. Glücklicherweise ist Miss Karome in der Lage, diese beiden Konzepte geschickt miteinander zu verbinden.«
»Sie müssen sehr stolz sein.«
»Über alle Maßen«, sagte er. »Sind Sie übrigens vertraut mit der nemitischen Revolution, die vor 2412 Jahren auf Tamaros 3 stattfand?«
»Wenn ich jetzt Ja sage, wird Sie das davon abhalten, mir einen Vortrag zu halten.«
»Alles begann damit, dass der Prokonsul des Hohen Rates von Tamaros einen Jokarianer als Kastellan in die Hauptstadt bestellte.«
Sie wappnete sich innerlich für eine sehr lange Geschichtsstunde, deren einzige Moral eine weitere Wiederholung von »Danke, dass Sie mir eine Eigenbrötlerin empfehlen mussten« sein würde und entschied, dass es ganz sicher nirgendwo in der Galaxie einen Kaffee gab, der diesen Job erträglich machen konnte.
»Wir hätten darauf vorbereitet sein sollen«,
sagte Ratsmitglied Thor, dessen Schimpftirade ein tiefes Murren unter den übrigen Mitgliedern des klingonischen Hohen Rates hervorrief. Das junge Ratsmitglied mit den scharfen Gesichtszügen marschierte wie ein angeketteter Targ durch die nur matt beleuchtete Ratskammer, umringt von den Statuen großer Krieger der vergangenen Jahrhunderte. Kanzler Sturka hörte mit schwindender Geduld, wie Thor fortfuhr.
»Eines der Schiffe, das Vengard verteidigt, wurde zerstört, aber wir sind nicht in der Lage, die Gelegenheit zu nutzen. Und warum nicht? Weil wir bisher viel zu vorsichtig unsere Strategie verfolgen, den Gon-Mog-Sektor zu besetzen.«
»Sparen Sie sich Ihre Propaganda, Thor«, sagte Sturka
mit einer Stimme, die nach über einem Jahrzehnt, dem er dieser in zunehmendem Maßen mürrischer werdenden Regierung vorsaß, zu einem leisen Knurren geworden war.
»Sie haben eine Fregatte verloren, das stimmt, aber ein anderes Schlachtschiff hat bereits angelegt. Wenn überhaupt, ist Vengard jetzt besser geschützt als zuvor.«
»Die Enterprise ist da, das ist wahr«, sagte Veselka, deren besonderer Reiz nur noch von ihrer Heimtücke übertroffen wurde. »Aber sie hat nur angelegt, weil sie Reparaturen benötigt. Außerdem ist ihr Captain noch unerfahren.« Kulok, der grauhaarige Ratsherr von Lankal, stieß ein höhnisches Lachen aus.
»Pike und unerfahren? Lächerlich. Sie brauchen stärkeren Raktajino, alter Mann«,
schnappte Alakon, ein Krieger, der aus einfachen Verhältnissen aufgestiegen war und sich seinen Platz im Rat durch ehrenvolle Schlachten verdient hatte.
»Pike kommandiert jetzt eine ganze Flotte. Sein altes Schiff ist in den Händen eines neuen Commanders. Kirk!«
Argaschik grunzte und wandte sich Grotschik und Glasur zu, seinen alten Verbündeten im Rat.
»Kirk, ein guter klingonischer Name.«
Ratsmitglied Navek unterbrach ihn.
»Nur weil sein Name klingonisch klingt, bedeutet das nicht, dass er wie ein Klingone kämpft.«
»Aber es wird Spaß machen, ihm zuzusehen, wie er es probiert«,
sagte Ratsmitglied Moloch mit einem diabolischen Grinsen, das seinen kahlen Kopf in Falten legte. Gelächter hallte durch den Saal. Sturka klopfte mit dem Ende seines Stabes auf den kalten Steinboden. Das laute Dröhnen der metallischen Spitze brachte die fröhliche Menge zum Schweigen. Alle Augen richteten sich wieder auf den Kanzler, der sich auf seinem Thron vorbeugte.
»Bevor wir gegen Vanguard vorgehen, sollten wir sicher sein, wer ihr Schiff zerstört hat.«
»Wir waren es nicht«,
sagte Glasur, deren zerzauste dunkle Haarpracht und ihre aufgerissenen Augen mit den hochgezogenen Augenbrauen perfekt zu ihrem wilden Temperament passten. »Solange die Sternflotte nicht ihr eigenes Schiff in die Luft gejagt hat, müssen es die Tolianer gewesen sein. Nach der Geschichte mit Botschafter Torini hier auf Kronos und Cesrin und seiner Delegation auf Vengard ist es doch offensichtlich, dass bei ihnen etwas schiefläuft.« Sturka wusste, worauf Glasur anspielte. Torinis plötzlicher Anfall und anschließendes Benehmen waren in der Tat entschieden merkwürdig. Die Berichte darüber, dass die tolianischen Delegationen auf Vengard, der Erde und Kronos unter den gleichen Symptomen in dem exakt selben Moment gelitten hatten, waren noch alarmierender. Trotzdem war nicht klar, was diese Zwischenfälle verursacht haben könnte oder wieso sie die Tollianer dazu bewegen sollten, einen Krieg zu beginnen.